Wir sind jetzt in Kapitel 34 im ersten Buch Mose. Ich soll noch, es wurde immer wieder gefragt, jetzt auch wegen dem Test, sollte ich einige Sachen sagen, was vorbereitet werden soll oder was die Schwerpunkte sind. Wir haben uns hier einige Punkte aufgeschrieben, möchte das hier gern angeben. Also zum Beispiel Namensbedeutung wichtiger Personen, also nur der wichtigen Personen, nicht von allen diesen Personen, die da vorkommen. Namensbedeutungen, die grobe Einteilung der Genesis, die Toledot, die Einteilung des Lebens Abrahams im Groben, ganz grob, die Bundesschlüsse, die Chiasmen sollte man sich ein bisschen anschauen. Wir hatten ein paar solche Beispiele. Chiasmen. Dann wir hatten über das Ebenbild Gottes, der Mensch als Ebenbild Gottes hatten wir gesprochen. Hier noch einige Stichwörter. Regenbogen. Sündenfall plus Folgen. Wir hatten von der Restitutionstheorie gesprochen, am Anfang diese Wiederherstellungstheorie, ganz am Anfang des Buches. Und von den Namen Gottes. Also ich wiederhole. Namensbedeutungen, grobe Einteilung der Genesis, Leben Abrahams. Bundesschlüsse, Chiasmen, Toledot, Mensch als Ebenbild Gottes, Regenbogen, Folgen des Sündenfalls, Restitutionstheorie, Namen Gottes. War es zu schnell? Nein. Also, und jetzt sage ich was zu meiner Verteidigung. Die Fragen haben nicht ich gestellt. Also, wir haben gemeinsam. Aber wir haben. Ja, ist gut. Mehr sage ich nicht. Also, wir wollen das voraussichtlich morgen. Morgen in der zweiten Stunde. Wir werden eine Stunde morgen noch ganz normal den Text uns betrachten und dann werden wir eine Stunde, die zweite Stunde, also morgen, dann diesen Test machen und dann die dritte Stunde machen wir noch ein bisschen Vortrag. Und natürlich, was heute kommt, was am Anfang gekommen ist, ist natürlich klar, das ist schon länger da, aber was heute kommt, wird nicht mehr so viel dazu können, was morgen kommt, natürlich gar nichts mehr, ist klar. Wir sind Kapitel 34. Dina, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Und es sah sie, Sichem, der Sohn Hemors, des Hevitas, des Fürsten des Landes, und er nahm sie und lag bei ihr und schwächte sie. Dina, ein Mädchen von etwa 14 Jahren, also sie kann nicht älter als 17 Jahre gewesen sein, denn sie war ja etwa gleich alt wie Josef. Und Josef wurde mit 17 verkauft. Dazwischen ist aber noch eine gewisse Zeit der Reise. Also sie war zwischen 14 und 16 vielleicht. Höchstens. Sie geht gefährliche Wege, interessiert sich für das Auftreten der heidnischen Frauen, das ist nie so gut. Sichem verliebt sich in sie und vollzieht mit ihr vorehelichen Geschlechtsverkehr. Und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs, und er liebte das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens. Zum Herzen reden. Er liebte sie wirklich. Sie öffnete sich ihm auch offensichtlich. Und Jakob hörte, dass er seine Tochter Dina entehrt hatte, geschändet hatte. Seine Söhne aber waren mit seinem Vieh auf dem Felde und Jakob schwieg, bis sie kamen. Entehrt oder verunreinigt, geschändet. Es ist für ein Mädchen eine Ehre, rein in die Ehe zu gehen. Hier ist sie, sie ist entehrt. Sie wird unrein in die Ehe gehen, verunreinigt in die Ehe gehen. Und Hemor, der Vater Sichems, kam heraus zu Jakob, um mit ihm zu reden. Die Söhne Jakobs kamen vom Felde, sobald sie es hörten. Und die Männer kränkten sich und ergrimmten sehr. Den Zorn haben sie von ihrem Vater gelernt oder abgeschaut. Ergrimmten sehr. Nun, man kann sagen, ihr heiliger Zorn ist ja gerechtfertigt, oder? Kommt darauf an, was dann aus dem Zorn geschieht. Weil er eine Schandtat in Israel, an Israel verübt hatte, an Vater, an Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen, und so sollte nicht geschehen. Vorehelicher Geschlechtsverkehr ist Hurerei. Das ist auch im Alten Testament schon ganz klar gewesen. In 5. Mose 22, Vers 21 ist davon die Rede, sie sollen die junge Frau hinausführen an den Eingang des Hauses ihres Vaters und die Männer ihrer Stadt sollen sie steinigen, dass sie sterbe, weil sie eine Schandtat in Israel verübt hat, zu Huren im Hause ihres Vaters. Da ist auch die Rede von einer Schandtat, die verübt wurde. Und hier das gleiche Wort, eine Schandtat an Israel verübt. Genau dieser Begriff kommt in 5. Mose 22, Vers 21 auch vor. Die Schrift nennt es Hurerei, Unzucht. Johannes 4, Vers 18 sagt der Herr Jesus zu dieser Frau am Jakobsbrunnen: Fünf Männer hast du gehabt, also fünf Ehen, die alle entweder mit Entlassung oder Tod des Mannes geendet hatten. Aber der, mit dem du jetzt, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Sie lebt mit jemand zusammen, aber er ist nicht ihr Mann. Also das Konkubinat wird nicht als Ehe anerkannt in der Schrift. Auch wenn das heute vom Staat anerkannt werden sollte, es ist ihn nicht anerkannt von Gott. Und hier ist Gottes Gesetz über dem staatlichen Gesetz. Und Hemor redete mit ihnen und sagte: Sichem, mein Sohn, seine Seele hängt an eurer Tochter. Gebt sie ihm doch zur Frau. Das ist doch eine schöne Sache, oder? Er will Sachen in Ordnung haben. Und er kommt zum Vater und er will alles. Dass alles noch, obwohl das erste nicht richtig war, er will jetzt, dass alles seinen richtigen Weg geht. Gebt sie ihm doch zur Frau und verschwägert euch mit uns. Gebt uns eure Töchter und nehmt euch unsere Töchter. Und wohnt bei uns und das Land soll für euch sein. Wohnt und verkehrt darin und macht euch darin ansässig. Und Sichem sagte zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern: Möge ich Gnade finden in euren Augen. Und was ihr mir sagen werdet, ich will es geben, also als Hochzeitsgabe. Legt mir sehr viel auf als Heiratsgabe und Geschenk, ich will es geben, so wie ihr mir sagen werdet. Und gebet mir das Mädchen zur Frau. Die Söhne Jakobs antworteten Sichem und seinem Vater Hemor in trügerischer Weise. In trügerischer Weise. Woher haben die das Betrügen gelernt? In trügerischer Weise, weil er ihre Schwester Dinah entehrt hatte. Ja, Jakob erntet, was er gesät hat, hier an seinen Kindern. Seine Söhne haben diese Art von Laban und von Jakob miterlebt.
Ist das richtig, dass sie hier die Brüder fragen, ob sie die Schwester...
Zuerst, sie kommen zum Vater und die Brüder sind dabei. Also Vers 11, oder? Sichem sagte zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern. Und die Brüder sind erwachsene, zum Teil schon erwachsene Leute. Und die wollen hier mitsprechen. Vor allem natürlich die Brüder, die Söhne von Lea. Das ist Ruben, Simeon, Levi. Ruben hält sich zurück, verständlicherweise. Aber Simeon und Levi fühlen sich da sehr verantwortlich. Sie sagten zu ihm, wir können dieses nicht tun, unsere Schwester einen unbeschnittenen Mann zu geben, denn das wäre eine Schande für uns. Nur unter der Bedingung wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr werdet wie wir, indem alles Männliche bei euch beschnitten wird, und dann wollen wir euch unsere Töchter geben und eure Töchter zu uns nehmen. Ihr Lügner, gelogen und betrogen, gar nichts stimmt. Wir wollen bei euch wohnen und ein Volk sein. Wenn ihr aber nicht auf uns hört und euch beschneiden zu lassen, nehmen wir unsere Tochter und ziehen weg. Also vor allem Simeon und Levi, von ihnen wird hier dann berichtet, Vers 25. Also die Stadt ist einverstanden, denkt sich, aber es kann uns ja nur Positives passieren. Die haben viele Tiere und viel Vieh und so weiter. Das ist dann alles, gehört dann alles der Stadt, zur Stadt dazu, wunderbar. Und dann lassen sie sich beschneiden. Und Simeon und Levi, beide etwa 19-jährig, 19 bis 20, gehen in die Stadt und nützen die Zeit, wenn die Männer also in Schmerzen liegen am dritten Tag, und ermorden alles Männliche. Ermorden alles Männliche. Und auch Hemor und seinen Sohn sichern mit der Schärfe des Schwertes. Und die restlichen Brüder kommen und plündern die Stadt. Das Vieh, die Rinder, die Esel, alles. Ihr Vermögen, alle ihre Kinder und ihre Frauen führten sie gefangen weg und raubten sie und alles, was in den Häusern war. Gewalttat, Mord und Betrug und Lüge im Namen der Religion. Im Namen der Religion. Beschneidung. Wir sind Gottes Volk, wir können es doch nicht mit solchen Heiden da vermischen und so weiter. Also jedenfalls, wir sind die spezielle Familie. Über Simeon und Levi kommt dann später ein Fluch. In Kapitel 49, Vers 5 bis 7 werden wir das lesen, dass sie Fluch, wir können es jetzt kurz anschauen, 1. Mose 49, Vers 5. Simeon und Levi sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat sind ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat, meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung, denn in ihrem Zorn haben sie den Mann erschlagen und in ihrem Mutwillen den Stier gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, denn er war gewalttätig, und ihr Grimm, denn er war grausam. Ich werde sie verteilen in Jakob, sie zerstreuen in Israel. Also er verflucht nicht sie selber, sondern ihren Zorn. Das ist sehr gnädig von dem Vater. Aber sie werden verteilt in Jakob und zerstreut in Israel. Also wir werden verteilt in dem Lande dann. Das heißt, sie bekommen die Leviten bekommen insofern kein Erbteil, dass sie ja später das Priestertum bekommen. Und Simeon wohnt eigentlich innerhalb von Juda, glaube ich. Also jedenfalls in dieser. Bekommt auch in dem Sinne nicht ein eigenes, getrenntes Erbteil. Ist verbunden mit dem von Juda, soviel ich weiß. Also im Namen der Religion, Levi hat sich später Später hat Levi wegen seiner Treue im Zusammenhang mit dem goldenen Kalb hat sich der Fluch in einen Segen verwandelt und er bekommt das Priestertum zum Segen, das Priestertum zum Segen für das ganze Volk. Das war ja die Geschichte beim goldenen Kalb, als Mose dann sagte, wer ist für den Herrn? Und dann traten zu ihm alle Kinder Levi und haben dann das Gericht ausgeübt. Levi ist immer schnell mit dem Schwert, offensichtlich.
Was haben Sie mit dem Gefangenen gemacht?
Ja, ich nehme an, die mussten sie wieder zurückgeben. Also das heißt nicht, dass sie die alles dann mitgenommen haben. Und das kann man sich auch nicht vorstellen, dass sie das ganze Dorf mitgenommen haben. Bitte. Vers 29, ja. Raubten sie und nahmen sich alles. Aber nachher, als sie dann weiterziehen, lesen wir nicht, also wir erfahren nichts mehr darüber.
Wir haben ja ein großes Gefolge gehabt. Jakob hatte viele Knechte.
Und, ach so, dass das auch dann Knechte wurden, diese Frauen, Mägde wurden und die Kinder?
Das muss nicht sein, aber das könnte sein. Das ist weiter.
Ich weiß es nicht. Als sie weiterziehen, kommt eine Erweckung, sozusagen eine kleine Erweckung in die Familie. Vielleicht haben sie im Zuge dessen dann auch einiges wieder gut gemacht. Reinigt euch und so weiter, Kapitel 35. Ich weiß es nicht. Jakob tief enttäuscht und zerknirscht. Ihr habt mich in Verruf gebracht. Ihr habt mich zerrüttet, indem ihr mich stinkend machtet. Nacht unter den Bewohnern des Landes, unter den Kanaaniten und unter den Perisiten. Ich aber bin ein zählbares Häuflein, also eine kleine Schar, und sie werden sich gegen mich versammeln und mich erschlagen, und ich werde vertilgt werden, ich und mein Haus. Schwer enttäuscht, und wenn man oft enttäuscht ist, dann mischt sich auch natürlich Unglaube hinzu. Er hat jetzt Angst um sich selber und seine ganze Familie. Macht sich Sorgen um seine Zukunft. Und tief gedemütigt ihn über diese Tat seiner Kinder. Aber wir sehen nichts, dass er die Kinder irgendwie jetzt züchtigt dafür. Oder die Söhne züchtigt dafür. Es steht gar nichts hier. Aber ich weiß nicht, ob man das negativ, dass wir hier nichts lesen, ob man das negativ auslegen soll, dem Jakob. Jedenfalls, Gott sagte zu Jakob, mache dich auf und ziehe hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar, dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Gott ruft jetzt Jakob nach Bethel, dort wo ja Jakob versprochen hatte, diese Stätte soll ein Haus Gottes werden. Er beauftragt ihn, sein Versprechen sozusagen einzuhalten, oder er erinnert ihn daran, das Versprechen von Kapitel 28, Vers 22. Wo er sagte, dieser Stein soll ein Haus Gottes sein, wenn ich im Segen wieder zurückkehre. Kapitel 28, 22. Gott ruft zurück und Jakob sagte zu seinem Hause und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind. Vielleicht ist das auch gehört, das zu der Beute von sicher die fremden Götter. Und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Den Heiden hatten sie gepredigt, sie sollen sich bekehren und beschneiden lassen und in den Bund Gottes eintreten. So fromm haben sie dahergeredet. Sie selber waren Gewalttäter und Mörder und Götzendiener. Hausgötzen haben sie bei sich im Zelt stehen. Sie haben die gleichen Ziele wie Weltmenschen. Sie leben wie Weltmenschen. Hier ruft Gott also zur Buße und Jakob ruft auf. Wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Und ich werde dort einen Altar machen, dem Gott, der mir geantwortet hat am Tage meiner Bedrängnis und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gewandelt bin. Viel Sünde hat sich angesammelt. Es geht schnell. Jetzt räumen sie auf mit dem Götzendienst und jetzt geht's aufwärts. Jetzt geht's aufwärts im Leben Jakobs. Jetzt gibt's wieder Lichtblicke. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die in ihren Ohren waren. Und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei sichem ist. Das ist ja das erste Begräbnis von vier Begräbnissen in diesem Kapitel. Später werden noch drei Menschen begraben, hier werden die Götzen begraben. Und sie brachen auf. Und das Ergebnis, der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten, dass sie also keine Rache ausübten an diesem Volk, an dieser Familie. Gott war gnädig, sie waren gehorsam, Gott war gnädig. Und er schickt den Schrecken Gottes voraus.
Gehören die Ohrringe zu den Götzen dazu oder wieso wird das in einem Zug gefasst?
Die fremden Götter in ihrer Hand und die Ringe in den Ohren. Steht hier nicht, dass die Ringe Götzen waren.
Weil das in einem Zug ist,
oder? Ja. Das Weltliche, wahrscheinlich haben sie sich angeglichen, das Weltliche, diese weltliche Schmückerei. Nehme ich an. Und jetzt sollen sie das alles zurücklassen. Und Jakob kam nach Luz, das im Lande Kanaan liegt. Das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war. Und er baute dort einen Altar. Jetzt geht es aufwärts im Leben Jakobs. Er baut einen Altar. Er errichtet eine Anbetungsstätte und nannte den Ort El Bethel, denn Gott hatte sich ihm dort geoffenbart, als er vor seinem Bruder floh. Luz ist Bethel. Jetzt baut er den Altar, den er auch versprochen hatte, eigentlich ein Haus Gottes. Vielleicht hat er auch nur ein Haus gebaut. Hier steht ein Altar, eine Anbetungsstätte. Und die zweite, glaube ich, in seinem Leben ist das. Und Deborah, die arme Rebekkas, starb. Die Deborah, die alte Deborah, war offensichtlich mitgekommen. Das war ja die Amme von der Mutter Jakobs. Die muss ja schon lange, lange Zeit bei der Mutter Jakobs auch gelebt haben. War vielleicht dann wieder zurückgegangen nach Mesopotamien und ist dann vielleicht wieder mitgekommen als auf der Rückreise mit dem Jakob. Das wissen wir nicht genau, die Verhältnisse von dieser Amme Rebekkas. Jedenfalls, sie stirbt und man gab ihr den Namen Alon Bakut, dort diese Eiche, die Klageeiche, die Terebinte des Beweinens. Und Gott erschien dem Jakob wiederum, als er aus Paddan Aram gekommen war und segnete ihn. Es geht aufwärts im Leben Jakobs, jetzt kommt der Segen. Gott segnet, jedenfalls jetzt wird Segen wieder sichtbar. Gott segnete ihn, Gott erscheint ihm. Höhe folgt auf Höhe. Gott sagt zu ihm, dein Name ist Jakob, dein Name soll hinfort nicht Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Also Jakob hat sich gereinigt, hat gehorcht, ist an die Stelle zurück, wo er Gott versprochen hat und der Herr segnet ihn. Und er gab ihm den Namen Israel zum zweiten Mal. Und Gott sagte zu ihm, ich bin El Shaddai, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und ein Haufe von Völkern soll aus dir werden. Und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen. Jetzt erfährt Jakob von Gott direkt, dass eine großartige Nachkommenschaft sogar Könige haben wird. Aus Juda wird dann der König David kommen und der König, der große König, der Messias aus David. Beide kommen von Bethlehem Ephrata, David und der Messias. Und dorthin kommen sie jetzt auch. Dort ziehen sie jetzt alle hin. Und Gott sagt ihm noch, das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben und deinem Samen nach dir will ich das Land geben. Also Gott erneuert die Bundesverheißung. Es ist immer der gleiche Bund, oder? Der Abraham-Bund, von dem hier die Rede ist. Kapitel 15, Kapitel 17 und so weiter. Und dann wird dieser Bund immer wieder erneuert. Und Gott fuhr von ihm auf an dem Orte, wo er mit ihm gesprochen hatte. Und Jakob ist von tiefer Freude erfüllt. Gott segnet ihn. Und Jakob richtete ein Denkmal auf an dem Ort, wo er mit ihm gesprochen hatte, ein Denkmal von Stein und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darauf. Und Jakob gab dem Ort, wo selbst Gott mit ihm gesprochen hatte, den Namen Bethel, Haus Gottes. Zeiten der geistlichen Hochstimmung, des Segens, der Freude. Der Segen ist offensichtlich. Wir richten ein Denkmal auf zur erfreudigen Erinnerung an den Segen Gottes. So hat es Jakob auch getan. Und in solchen Zeiten ist es nicht schwer zu glauben. Vielleicht hat er sich in den Spiegel geschaut und hat gesagt, schau, so schaut ein Mensch aus, den Gott segnet. Herrlich, wunderbar, preis dem Herrn, alles ist gut. Und sie brachen auf von Bethel und es war noch eine Strecke Landes, um nach Frat, nach Bethlehem zu kommen. Und es geht mit dem Segen weiter. Die Rahel flüstert dem Jakob ins Ohr, Jakob, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich bin schwanger. Ein zweites Mal schwanger. Jakob tanzt vor Freude. Höher geht die Freude. Es geht. Der Herr segnet und segnet und segnet. Wie wunderbar. Noch mehr segnen. Segen. Und der Herr wird noch mehr Segen schenken. Und dann kommt der Tag der Geburt. Und Rahel gebar. Und es wurde ihr schwer bei ihrem Gebären. Und darüber stirbt dann die geliebte Rahel dem Jakob weg. Und ich weiß nicht, wie er jetzt gedacht hat über den Segen. Ist das der Mann, den Gott segnet? Nicht lange danach wird der Ruben das Bett des Vaters besteigen. Ist das die Geschichte eines Mannes, den Gott verheißen hat, zu segnen? Nicht lange danach wird er seinen geliebten Josef verlieren. Ist das Segen? Ja, es ist Segen. Von Gottes Seite aus ist es Segen. Das ist dann schwer zu fassen. Wenn Dinge rundlaufen und alles glatt gehen, dann reden wir gern vom Segen des Herrn und preis dem Herrn und wunderbar. Aber dann gibt es Zeiten, wo es nicht so rund läuft. Dann sind wir schnell frustriert und unten mit den Gefühlen und denken nicht mehr an den Segen. Wir merken aber nicht, dass auch diese Dinge zum Segen dienen. Gott hat das vor mit Jakob und Gott hat das etwas vor mit uns. Und die schweren Schläge gebraucht er auch als Segnungen. Wenn man einen Josef verliert, eine Rahel verliert und dann seine ganzen 10 Kinder verliert. Es schaut aus wie ein Fluch, aber Gott hat was anderes vor und wir werden das in der Geschichte dann sehen. Man kann es schwere Schläge von zwei Seiten betrachten. Hier die eine Seite, Vers 17, es geschah, als es ihr schwer wurde bei ihrem Gebären. Da sagte die Hebamme zu ihr, fürchte dich nicht, auch dieser ist dir ein Sohn. Und es geschah, als ihre Seele ausging, ihr Leben, ja, als ihre Seele ausging, denn sie starb. Da gab sie ihm den Namen Ben-Oni, Sohn meines Unglücks, Sohn meiner Not. Ben-Oni. Das ist die eine Seite, oder? Aber hier ist die andere Seite. Und sein Vater nannte ihn Benjamin, Sohn des Glücks, Sohn der rechten Hand. Das heißt Sohn des Glücks. Im Glauben nennt er ihn Sohn des Glücks. Hier bricht etwas von seinem Glauben durch. Dieser Sohn soll nicht ein Sohn des Unglücks sein und des Leids und des Elends und Gott hat uns verlassen. Nein, nein. Sohn des Glücks nennt er ihn. Im Glauben. Das dürfen wir annehmen. Denen, die Gott lieben, müssen auch solche Dinge zum Guten mitwirken. Rahel stirbt recht früh im Vergleich zu anderen Leuten. In den 40er Jahren ihres Lebens sind mittlerweile 28 Jahre vergangen, etwa 28 Jahre vergangen, seit sie geheiratet hat. 20 Jahre in, nicht 28, 7 Jahre plus 6 Jahre sind 13 und dann nochmal 8 dazu, 23 Jahre. Habe ich richtig gezählt? Nein, 21 Jahre, danke. 21 Jahre nach ihrer Heirat, also ist sie wahrscheinlich knapp in den 40er Jahren, vielleicht sogar noch in den 30er Jahren ihres Lebens. Und kurzes Leben. Aber wie war das? Bei wem die Götzen gefunden werden, der soll sterben, hatte Jakob mal gesagt. Hat Gott hier nachgeholt, den Fluch, den Jakob oder das Wort, das Jakob ausgesprochen hatte damals, als sie geflohen sind. Jetzt stirbt sie. Gott hat ihn vielleicht ernst genommen. den Jakob damals, aber er hat in seiner Gnade doch noch einiges gewartet, einige Zeit. Etwa 8 Jahre sind vergangen, seit sie geflohen sind, denn die Dina war ja mittlerweile etwa 14 Jahre alt, vorher war sie 6 gewesen, gleich alt wie der Josef. Also etwa 8, 9 Jahre sind verlaufen mittlerweile.
Was war das, dass sie 14 waren?
Das ist nur die Schätzung, weil sie kaum jünger, kann sie kaum vergewaltigt worden sein. Und gut, Max, die Mädchen waren früh geschlechtsreif, aber wir nehmen jetzt an, also etwa in dem Alter, und sie war ja auch heiratsfähig in dem Alter, das heißt also etwa mit 14 Jahren, vielleicht 15 Jahre, aber nicht älter, weil ja eine gewisse Zeit jetzt noch verläuft, bis Josef 17 ist, oder? Und Dina auch 17 ist, sind ja beide gleich. Mit 17 wird Josef dann verkauft, also sie kann gar nicht älter gewesen sein, als vielleicht 15 oder so höchstens. Dann sind also 8 bis 9 Jahre vergangen, das heißt, da war die Rahel etwa 21 bis 22 Jahre nach ihrer Hochzeit, und so alt werden sie noch nicht gewesen sein beim Heiraten, diese Mädchen dort. Dann nehmen wir an, dass sie also noch recht jung war bei ihrem Tod hier. Und Rahel starb und wurde begraben an dem Wege nach Euphrat, das ist Bethlehem, nach Ephrat, das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über ihrem Grabe ein Denkmal auf, das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Hier ist die dritte Beerdigung, und die vierte ist ja in Vers 29, dort wird der Isaak beerdigt. 4 Beerdigungen, die Götzen, die Rebekka, die Rahel und der Isaak. Und Israel, Vers 21, und Israel brach auf, nicht Jakob, Israel heißt er hier. Der Heilige Geist nennt ihn hier ganz bewusst Israel. Hier, wo er das gesegnete Mann ist, der gleichzeitig viel Schmerzen und viel Leid erdulden muss hier. Israel brach auf und schlug sein Zelt auf, jenseits von Migdal-Heder. Und es geschah, als Israel in jenem Lande wohnte, da ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters, und Israel hörte es. Es wird mehrmals betont, Israel, 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 nicht Jakob. Aber welche Demütigung. Ruben will seine Lust hier und jetzt genießen, ähnlich wie Esau. Und Ruben verachtet sein Erstgeburtsrecht, eben ähnlich wie Esau. In 1. Mose 49 lesen wir Vers 3 und 4. Ruben, mein Erstgeborener, bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke. Vorzug an Hoheit und Vorzug an Macht, überwallend wie Wasser, sollst du keinen Vorzug haben. Denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen, du hast es entweiht, mein Bett hat er bestiegen. Und in 1. Chroniker 5, Vers 1 lesen wir, er war der Erstgeborene. Weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, gegeben. Aber er wird nicht nach der Erstgeburt verzeichnet. Ruben, du hast verspielt. Für einen kurzen Moment Lust. Für einen kurzen Moment Lust hast du dein Erstgeburtsrecht verspielt. Das war 1. Mose 49, Vers 3 und 4 und 1. Chronik 5, Vers 1. Und Israel hörte es. Gott ließ es zu. Jakob Israel erntet die Früchte seines Lebens, vorigen Lebens. Hier hat ihn sein Sohn betrogen. Später betrügen ihn alle 10. Und ein Riss geht durch die Familie Jakob. Was wird aus dem verheißenen Segen? Und die Söhne Jakobs waren 12. Das bezeichnet das gerade hier an dieser Stelle jetzt die Söhne Jakobs, jetzt alle aufgezählt werden. Die Söhne Leas, Ruben der Erstgeborene, wird hier extra betont, Ruben der Erstgeborene. Simeon und Levi und Juda und Issachar und Sebulon, die sechs Kinder der Lea. Rahel, die zwei Kinder der Rahel, Josef und Benjamin. Bilha, Rahels Magd, Dan und Naphtali. Die Söhne Silpas, der Magd Leas, waren Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die in Padan Aram geboren wurden. Ja, wobei gesagt werden muss, das ist oft so, die Ausdrucksweise, die Erzählweise hier ist eigenartig. Wir Deutschen würden das nicht zulassen, oder? Das sind die Söhne Jakobs, die in Mesopotamien geboren wurden. Die wurden nämlich nicht in Mesopotamien geboren. Einer war in außerhalb. Einer war auf der Rückreise erst geboren. Aber der zählt trotzdem dazu. Ist auf der Rückreise, auf der Heimreise unterwegs sozusagen geboren, obwohl schon 8 Jahre vergangen sind. Aber Benjamin wird hier hinzugezählt, oder? Vers 24. Der Schreiber, der heilige, inspirierte Schreiber, sieht hier keinen Widerspruch. Er hat es nicht vergessen, was ein paar Verse Gott vorher passiert war. Und wir Deutschen würden sofort einen Widerspruch sehen. Ja? Sagen, das ist falsch und so weiter. Nein. Es wird hier nicht als Widerspruch gesehen. Wenn die... Bitte? Padan Aram, 26. Padan Aram. Das sind die Söhne Jakobs, die in Padan Aram geboren wurden. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaac nach Mamre, nach Kiriat Arba, das ist Hebron, wo selbst Abraham und Isaac als Fremdlinge geweilt hatten. Und die Tage Isaacs waren 180 Jahre. Also Jakob war dann eine Zeit lang bei seinem Vater offensichtlich. Der Vater starb mit 180. Isaac verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern, alt und der Tage satt. Und Esau und Jakob, seine Söhne, begruben ihn. Wann war das? Nun, das war schon, als Josef schon lange weg war. Das war also, als Isaac stirbt, mit 180 ist Jakob 120. 120, das ist schon 12 Jahre, nachdem Josef verkauft worden war. Und die Hungersnot war gerade am Beginnen, Nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Die Hungersnot begann 8 Jahre danach. Entschuldigung. Als Jakob dann 128 Jahre alt war, war die Hungersnot. Vorher waren 7 Jahre Fülle, da war er 121. Bevor die Jahre der Fülle waren, als er 120 war, ist der Vater gestorben. Josef war mittlerweile schon 12 Jahre weg. Das kann man aus der Chronologie, indem man das alles zurückrechnet, kann man das dann ausrechnen. Also, der Isaak stirbt ein Jahr, bevor der Josef erhöht wird. Isaak stirbt ein Jahr, bevor der Josef zum Pharao kommt. Also gerade in der Zeit, als Josef im Gefängnis lag, ist Isaak gestorben, der Großvater. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 36 bis 50, das ist der Höhepunkt des Buches. Und ohne diese Kapitel wäre das ganze Buch Mose unvollständig und man wüsste nicht, wohin das Buch eigentlich will, was das Ziel dieses Buches eigentlich ist. Und wir kommen zu dieser Geschichte Josefs. Und es gibt ja mehrere Weisen, wie man eine Geschichte, eine biblische Geschichte interpretieren kann. Es gibt 3 Ebenen, und vielleicht ist das recht wichtig für uns, es gibt 3 Ebenen der Interpretation und man trifft alle 3 immer wieder in Auslegungen, das sind sehr gute Auslegungen. Es sind 3 Ebenen, überhaupt können wir das Alte Testament immer in 3 Ebenen auslegen. Erste Ebene, die ganz praktischen und moralischen Lektionen, die wir aus den Geschichten ziehen können. Das haben wir jetzt auch oft getan bei Abraham und Isaac und Jakob. Die praktischen Lektionen, moralischen Lektionen, was lernt man von dem, was ist anzuwenden, wie geht Gott um mit diesen Menschen, also das ist die eine Art der Auslegung, sehr wichtig und sehr notwendig. Die zweite Ebene der Auslegung ist die Ebene des Kontextes im ersten Buch Mose. Das heißt, wie passt diese Geschichte in den Gedankenfluss des Buches? Hier zum Beispiel diese letzte Episode im ersten Buch Mose, wie ist es zu verstehen und worauf läuft das erste Buch Mose eigentlich hinaus? Also das ist die Kontextebene. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, das ist die Geschichte als Prototyp auf den Messias, auf den Herrn Jesus Christus. Das wird ja auch bei der Josefsgeschichte sehr oft getan. Man deutet Josef als Prototyp auf Jesus Christus. Nicht als Bild, nicht als Typus, sondern als Prototyp. Was heißt das? Prototyp heißt, hier ist der Josef und der deutet schon voraus in verschiedenen Punkten auf Jesus Christus, aber der Herr Jesus ist weit mehr. Oder genauso, denken wir an die Opferung Isaaks. Das ist ein Prototyp auf die Opferung Jesu Christi. Denn Jesus Christus, da geschah weit mehr und weit tiefer und weit schlimmer, als was bei der Opferung Isaaks am Berg Moria geschah. Wir haben also Prototyp und dann den Herrn Jesus selber. Und so ist Josef auch ein Prototyp auf Jesus. Der Herr Jesus ist weit mehr als Josef. Josef ist nicht ein Bild, sondern er ist einer, der vorausdeutet auf Jesus Christus, der weit mehr ist als Josef.
Hatten Sie die erste Ebene nochmal benannt?
Die Ebene, das war die praktische, praktisch-moralische Lektion, die praktische Ebene. Ebene der praktischen Lektionen, die Ebene des Kontextes und die Ebene der Geschichte als Prototyp. Und vielleicht ist es jetzt mal gut an dieser Stelle, dass wir uns das ganze Buch Mose wieder ein bisschen in Erinnerung rufen. Wie passt denn das Ganze in den Kontext hinein? Wir hatten ja die ersten Kapitel, Kapitel 1 bis 9, war die Geschichte der Welt bis zur Zerstörung der ersten Welt und die Wiederherstellung der Welt, also Schöpfungsgeschichte. Und dann hatten wir ab Kapitel 10 die Geschichte der Völker und die Geschichte des Volkes Gottes, wie Gott einen Mann herausgerufen hat, diesen Abraham aus den Völkern, aus dem Götzendienst, der sich mehr und mehr schon ausbreitete nach der Sintflut. Und Gott wollte dann ihm einen Samen geben und einen Segen. Und durch diesen Samen sollte dann schlussendlich alle Völker gesegnet werden. Diese drei Stufen haben wir jetzt immer wieder betrachtet. Der Same, der Segen und der Segen für alle Völker, zu allen Völkern. Das Ziel, was ist das Ziel? Vergessen wir nicht, wie hat das Ganze angefangen? Gott hat Adam erschaffen und Adam sollte herrschen. Adam sollte der Vizekönig sein, Gottes Stellvertreter auf Erden. Adam, also der Mensch als Vizekönig Gottes. Das war das Ziel. Gott hatte Adam also eine Verheißung gegeben. Abraham war Pilger im Lande, hat aber nichts besessen, aber eines Tages wird er besitzen. Eines Tages wird der Same kommen. Und dann haben wir die Geschichte von Josef. Und Jakob, ich muss sagen, die Toledot Jakobs, ja. Und Jakob hat hier seine Familie, eine kaputte Familie, eine zerrissene Familie. Die Söhne wandeln wie die Heiden. Abraham war aus den Heiden herausgerufen worden, zu einem besonderen Volk Gottes sollte er werden. Aber jetzt stellt sich heraus, dass das Volk, die Familie, die wandeln wie die Heiden. Aber alles schön brav mit frommen Floskeln, über Beschneidung und so, gehen sie hin und bringen ein ganzes Dorf um. Der Name Jakobs wurde stinkend gemacht unter den Heiden. Der andere betreibt Unzucht und so weiter. Was würde jetzt der Gott der Herrlichkeit tun, um die Familie Jakob zum Segen für die ganze Welt werden lassen, zu lassen? Wie soll der Segen zu den Völkern kommen mit so einer Familie, wenn das der Nukleus, der Kern für das Volk Gottes werden soll? Welche Eigenschaften wird jetzt Gott in diesem Volk entwickeln und wie wird er sie zusammenbringen, dass sie wirklich zum Segen werden für die Welt? Das wird uns jetzt berichtet in diesen Kapiteln. Wie kommen wir von einer kaputten Familie, die zerrissen ist, zu einer Familie, die zum Segen wird für die ganze Welt? Das ist eine lange Reise. Und wenn wir dann die Geschichte Israels betrachten, jetzt wollen wir ein bisschen die weitere Geschichte betrachten, jetzt, was passierte eigentlich später? Also Israel sollte ja abgesondert leben von den Heiden und wird dann zu den Heiden geschickt und sie sollten ein Licht sein unter den Heiden, das erfahren wir ja, im Laufe der Weltgeschichte. Gottes Ziel war, dass Israel unter den Völkern ein Licht sei. Aber leider wird Gottes Name gelästert unter den Völkern. Statt dass sie ein Licht sind, sind sie kein gutes Zeugnis gewesen durch die Geschichte hindurch. Und dann kam der Herr Jesus Christus. Gott hat dann seinen Samen geschickt, Jesus Christus. Und in Jesus Christus sollen dann alle Völker gesegnet werden. Jeder, der an Jesus glaubt, der gehört zu diesem Samen. Und wir sind jetzt gerufen, wir gehören auch dazu. Galater 3, am Ende steht, dass wir Abrahams Samen sind. Genau das steht da. Der Same, der dem Abraham verheißen wird, der sind wir. Galater 3, Vers, ich glaube der letzte Vers, Vers 28. Und 29. Es ist nicht Jude noch Grieche, es ist nicht Sklave noch Freier, es ist nicht männlich noch weiblich, denn ihr seid alle einer. Ihr seid alle einer. Alle Gläubigen sind einer. In Christus Jesus. Und wer ist dieser eine? Wenn ihr des Christus seid, dann seid ihr Abrahams Same. Ihr seid der Same. Der eine Same. Der Same Abrahams. Ihr seid der eine Same Abrahams und nach der Verheißung erben. Also gerade der Same Abrahams, der dem Abraham verheißen worden ist, sagt das Neue Testament, das seid ihr in Christus, weil Christus der Same ist. Und ihr seid in Christus hineinversetzt worden. Und jetzt seid ihr dieser Same. Und was ist die Aufgabe dieses Samens? Der soll in die Völker, zu den Völkern. Paulus wird zu den Völkern geschickt, um meinen Namen hinauszutragen, den Namen Jesu Christi hinauszutragen, zu den Völkern. Genauso wie Abraham ausgezogen ist und zum Pilger, zum Fremdling unter den Völkern gemacht worden ist, so ist die Gemeinde jetzt ein Fremdling unter den Völkern, aber sie soll darf jetzt den Segen Abrahams hinaustragen zu den Völkern, auf dass der Segen Abrahams zu den Heiden käme. Galater 3. Wie kommt der Segen Abrahams zu den Heiden? Galater 3, Vers 13. Christus kaufte uns frei vom Fluch des Gesetzes. Galater 3, Vers 13 und Vers 14, damit denen, die von den Völkern sind, der Segen Abrahams zuteil werde in Christus Jesus, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Und jetzt trägt der Paulus den Messias, den Namen Christi, trägt er hinaus zu allen Völkern, damit die Menschen die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben, damit alle gesegnet werden durch diesen einen Samen Jesus Christus, der jetzt verkündigt wird. So ist die Gemeinde zum großen Segen für die ganze Welt. Die Gemeinde heute ist zum Segen für die Welt. Die ganze Welt soll durch die Gemeinde Jesu gesegnet werden über das Evangelium, nämlich. Deshalb tragen wir jetzt auch den Namen Jesus Christus hinaus zu den Völkern, wie Paulus das getan hat. Wie hat 1. Mose angefangen? Da war ein Vater. Der hat seinen Sohn verloren. So beginnt das 1. Buch Mose, oder? Der Sohn Gottes war das Geschöpf Gottes, Adam. Und es ist nach dem Bilde Gottes geschaffen, so wie ein Vater einen Sohn bekommt nach dem Bilde des Vaters. So hat Gott einen Sohn gemacht, der hieß Adam. Ein Sohn Gottes und Bild Gottes. Und dann hat Gott seinen Sohn verloren. Durch die Sünde. Er sollte den Erdboden bebauen und die Tiere und alles beherrschen, sollte der Vizekönig über die ganze Welt werden. Und dann kam Lug und Betrug in dem Garten Eden. Da war ein großer Fürst im Garten Eden, der hieß Schlange. Ein Usurpator, also einer, der die Gewalt an sich reißen will. Und der hat eine Frau verwendet und unter Verwendung der Frau fiel dann der Sohn Gottes ab von Gott und Gott verlor seinen Sohn. Eine Lüge war im Spiel. Und wie endet die Geschichte? Zum Schluss wird dieser mit einem Tierfell bedeckt. Und wie ging es weiter? Dann hat Gott den Abraham gerufen, nachdem das Gericht gekommen war und so weiter. Aber wie endet das erste Buch Mose? Da haben wir dann einen Vizekönig. Der Vizekönig ist über die ganze Welt. Der heißt Josef. Ein Vizekönig, königlicher Verwalter über die ganze Welt. Genau das, was Adam hätte sein sollen. Das ist dieser Josef. Und er verwaltet zuerst den Potiphas Haushalt, dann verwaltet er das Gefängnis und dann verwaltet er die Welt. Als zweiter Mann der Welt, als Vizekönig, als Verwalter Pharaos, rettet er ganz Ägypten vor dem Untergang und herrscht. Und wie ist das passiert? Da war eine Lüge im Spiel. Und er wurde verkauft. Und dann war wieder eine Lüge im Spiel, die Lüge einer Frau, die ihn verführen wollte, und er kam ins Gefängnis. Und dann, wie endet die Geschichte? Er wurde bekleidet mit wunderbaren Kleidern und wird Vizekönig der ganzen Welt. Ist interessant, oder? Wie hier zum Schluss der Vizekönig auf dem Thron sitzt. Und Ägypten war in der damaligen Zeit, die ganze Welt kam nach Ägypten, weil Ägypten war die Macht schlechthin. Irgendwie schließt sich hier ein Kreis. Also die Geschichte Jakobs, Kapitel 37. Jetzt soll man noch Kapitel 36 kurz anstreifen und dann Kapitel 37. Ja, ich bin noch nicht fertig, ich habe jetzt einen Satz vergessen. Da ist jetzt der Vizekönig auf dem Thron. Und was wird jetzt der Vizekönig machen am Thron? Er wird seine Macht einsetzen, um was zu tun? Was ist das erste Ziel dieses Vizekönigs? Was macht er? Retten. Und wen zuerst? Die Familie zusammenbringen. Es geht um das Ziel, wie kann die zerrissene Familie wieder zusammenkommen? Was ist der Weg, wie eine zerrissene Familie, die der Kern des Volkes Gottes werden soll, wieder zusammenkommt. Und er denkt sich einiges aus, um sie zu einem Punkt zu bringen, der notwendig ist, damit eine Familie zusammenkommt. Der Punkt heißt echte Versöhnung durch echte Buße. So eine Versöhnung, dass man sich nachher wirklich in die Augen schauen kann und sich von Herzen trotzdem freuen kann, trotz der vielen Nöte, die in der Vergangenheit gelaufen sind. Er setzt seine ganze Macht, die ganze Macht Ägyptens konzentriert sich auf diesen einen Punkt, dass diese Brüder zugeben, dass sie nicht redliche Leute sind. Und dass sie zerbrechen und ihre Schuld einsehen und versöhnt werden mit dem Sohn Josefs und vor allem mit dem Vater, dass der Vater seine verlorenen Söhne wiederbekommt. Der Vater hat seinen Sohn verloren, Josef, aber er hat alle Söhne verloren, nicht nur Josef. Und der Vater soll seinen verlorenen Sohn wiederbekommen und soll alle Söhne wiederbekommen. Und die Familie soll vereinigt werden mit dem Vater. Das ist das Ziel dieses Buches, Vereinigung der Familie mit dem Vater. Und so wird dann die Familie zum Segen für die ganze Welt. Schauen wir uns das an, ein bisschen. Also Esau zuerst, die sind die tolle Tod Esaus. Das machen wir ganz kurz. In Kapitel 36. Wir lesen nur Vers 6. Und Esau nahm seine Frauen und seine Söhne und seine Töchter und alle Seelen seines Hauses und seine Herden und all sein Vieh und all sein Besitztum, das er im Lande Kanaan erworben hatte, und zog in ein Land von seinem Bruder Jakob hinweg. Trennung. Zwei Brüder, zerrissene Familie. Der Denn ihre Habe war zu groß, dass sie hätten beieinander wohnen können, und das Land ihres Aufenthalts vermochte sie nicht zu tragen wegen ihrer Herden. Und Esau wohnte auf dem Bergland Seir. Esau, das ist Edom. Sie haben sich Besitz erworben. Also interessant ist doch, oder? Der ganze Abschnitt ist eine Genealogie, Geschichte von lauter Namen, Namen, Namen. Aber hier, Vers 6 bis 8, ist was gesagt. Esau zieht weg von Jakob und verlässt das verheißene Land, lebt unabhängig vom Bruder und von Gott. Und einer der Nachkommen heißt Amalek. Einer der Nachkommen heißt Amalek. Vers 12. Und wisst ihr, wer Amalek ist? Wer ist Amalek? Bitte? Der große Feind Israels. Wer stammt von Amalek ab? Gibt es einen Mann, der ist sehr berühmt geworden, der von Amalek abstammt? Nein, nicht Goliath. Haman. Haman, der Judenhasser. Im Buch Esther. Kommt aus diesem Volk. Die Amalekiten haben nur ein Ziel. Die Juden müssen weg. Von Esau abstammend. Bitte?
Sind sie später wieder zurück?
Der Esau?
Als Jakob dann wegzieht, das.
Die sind ja, das, ich nehme an, dass das war nachher. Zum Teil war er schon am Seir, aber dann hat er sich ganz. Ich bin nicht ganz sicher. Aber wir lesen nirgends, dass der Esau wieder vom Bergland runtergezogen sei. Der Seir später in der Geschichte, Seir, das ist Edom. Seir bleibt Edom. Das Gebirge, diese Gegend, auch in der Geografie, wenn ihr auf der Landkarte schaut, dort ist Seir Edom. Das bleibt das Edomiterland. Später Idumäa. Die Edomiter werden die Idumäa. Und von diesen Idumäa stammt der Herodes, der Große, ab, den wir im Neuen Testament finden. Esau will nicht im Land der Fremdlingschaft leben, Vers 7. Da ist das Land ihres Aufenthalts, heißt hier bei meiner Übersetzung, ich glaube, andere Übersetzung sagt das Land ihrer Fremdlingschaft. Esau will nicht im Land der Fremdlingschaft das Pilgerleben, sondern er will, das kennen wir ja schon, er sagt, wir leben im Hier und Jetzt, und jetzt heißt es genießen und haben, nicht Fremde sein und Zelte. Wir wollen genießen und haben. Er lebt im Land des Eigentums, Vers 43. Er geht vom Land der Fremdlingschaft im Land des Eigentums. Das ist eine große Gegenüberstellung. Vers 43, der Fürst Magdiel, der Fürst Iram, das sind die Fürsten von Edom nach ihren Wohnsitzen, im Lande ihres Eigentums, nicht im Lande der Fremdlingschaft. Das ist Esau, der Vater Edoms, und Jakob wohnte im Lande der Fremdlingschaft. Gerade im nächsten Vers. Esau wohnt im Eigentum, Jakob wohnt in Fremdlingschaft. Im Lande der Fremdlingschaft seines Vaters. Das ist der Unterschied zwischen Welt und Gläubigen, oder? Die Welt wohnt im Land des Eigentums, wir wohnen in der Fremdlingschaft. Dass er sagt, umher sollst du schweifen, oder? Und dann sagt er, wenn du umherschweifst, wirst du sein Joch abschütteln, oder? Und er zieht weg und so und schüttelt auf diese Weise das Joch ab, oder?
Das kann man dann schon verbinden.
Ja, ja, ich glaube, ja, ja.
Wie ist das mit den Amalekitern? Der Saul musste die noch ausrotten.
Ja.
Wieso gab es dann da doch noch Nachkommen?
Der hat nicht alle ausgerottet, offensichtlich. Er hat nicht alle ausgerottet. Müssen wir jetzt nachschauen.
Wenn man es liest, macht es den Eindruck, dass auch nur von den Männlichen nur der Agag übrig geblieben ist, der König.
Aha.
Aber es muss doch noch mehr gegeben haben.
Ja. Ein amalekitischer Knecht tötet. Wo später?
Der kommt jetzt, wo David gelaufen.
Ah, das war ein amalekitischer Knecht, genau. Richtig. Ja, also da leben die schon zur Zeit von Saul noch. Amalekitische.
Ja, und David kämpft auch wieder gegen die Amalekiter. Gegen Amalekiter. Also haben sie sich auch wieder vermehrt. Ja.
Nicht auszurotten, dieses Geschlecht. Der Amalekiter. Von Edom, Esau wissen wir noch, dass da wird ja noch in Hebräer 12 erwähnt. Wir hatten das schon mal. Da wird gesagt, die Gläubigen sollen aufpassen, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit in ihnen emporwachse. Hebräer 12, Vers 14, 15, 16, 15, Vers 15. Und Schwierigkeiten bereite und viele durch diese verunreinigt werden, dass nicht irgendein Unzüchtiger da sei oder ein Profaner wie Esau. Die Gläubigen sollen aufpassen, dass sie nicht bitter werden. Josef hätte viele Gründe gehabt, bitter zu werden. Viele Gründe. Aber er wurde nicht bitter. Aber wenn man hier und jetzt lebt, wenn das das Wichtigste ist, dann kann man leicht bitter werden. Also Esau ist ein Unreiner, einer, der das Heilige und mit dem Heiligen unheilig umgeht, einer, der das Heilige verachtet, die Erstgeburt verachtet. Seine Philosophie heißt, ich will im Hier und Jetzt leben. Ich habe mal, vor langer Zeit gab es eine Werbung von CompuServe. Ich will alles, und zwar jetzt. Da habe ich an Esau denken müssen. Ich will alles, und zwar jetzt. Wir wollen nicht warten. Nein, warten, das passt nicht zu dieser Welt. Instant Coffee, Instant Meals, also Fast Food. Wir wollen nicht warten. Jetzt, gleich, so schnell wie möglich. Auf der Stelle hier will ich mein Essen, will ich alles. Will ich mein Internet, will ich einen Zugang zu allem. Und so weiter. Das ist in dieser Welt leben wir. Passen wir auf, dass wir da nicht auch angesteckt werden. Jakob lernte zu warten. Er musste warten auf eine Verheißung, die noch nicht sich erfüllt hat. Er war nicht sicher, war es ein Gemisch von Warten und selber handeln wollen immer wieder, aber er lernt das Warten. Und Josef musste warten. Wir lesen hier von Esau, da gibt es Fürstentümer, da gibt es Mächtige, der Esau erhebt sich zu einem mächtigen Fürsten und zu vielen, vielen Fürsten, noch ehe Israel König hatte, noch lange, lange bevor es in Israel Könige gab. Josef musste im Gefängnis liegen und musste warten auf Gottes Zeit. Und dann kam er zu einer Macht, von der Esau nie geträumt hätte. Da kommt Josef zu einer Macht über die ganze Welt. Wenn man wartet, zu seiner Zeit kommt die Regierung. Zu seiner Zeit kommt Regierungszeit. Das ist für uns sehr wichtig. Wo wollen wir regieren? Wo wollen wir einen Namen uns machen? Wann wollen wir regieren? Jetzt oder dann? Mit Christus. Josef hat die höchste Machtstelle inne gehabt. Der Pharao war nur um den Thron höher. Das heißt nur formell, aber die eigentliche Arbeit hatte Josef getan. Die eigentliche Regierungsarbeit. Und Jakob wohnte in dem Lande, in welchem sein Vater als Fremdling geweilt hatte, im Lande Kanaan, Kapitel 37, Vers 1, im Lande der Fremdlingschaft. Diese sind die Toledot Josef, Toledot, das Hervorgebrachte von Josef. Die Folgegeschichte, von Jakob. Die Folgegeschichte von Jakob. Diese sind die Toledot Jakobs. Jetzt, was ist hervorgegangen aus dem Ganzen? Was folgte auf, was ist das Ergebnis, was herauskommt aus Jakob? Josef, 17 Jahre alt, weidete die Herde mit seinen Brüdern. Und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und bei den Söhnen Silpas, der Frau und seines Vaters, hat dort aufpassen müssen. Als Hirte lernte er Schafe zu hüten und dann lernte er auch Verantwortung zu übernehmen, nicht nur über Schafe, sondern auch über die Brüder. Und wenn sie irgendwie was ein Ding, dummes Ding drehen, dann hat er die Aufgabe, das dem Vater zu sagen. Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede von ihnen. Das ist nicht, ich würde das nicht so schnell negativ auffassen, denn in der ganzen Bibel wird uns nie irgendwas Negatives von Josef gesagt. Warum sollte das was Negatives sein, wenn er dem Vater die üble Nachricht sagt? Wir haben ja gesagt, Josef ist ein Prototyp auf Jesus. Was hat Jesus gesagt? Johannes 7, Vers 7, was hat er gesagt? Ich bezeuge ihr, dass ihre Werke böse sind. Der Herr Jesus bezeugt der Welt, dass ihre Werke böse sind. Und Josef bezeugt dem Vater, dass die Brüder böse sind, was sie tun. Das wollen wir nicht negativ, als negative Kritik auffassen über Josef, dass er ihnen dem Vater die üble Nachricht hinterbracht hat.
Wie ist das da, wenn Jesus nachsagte?
Die üble Nachrede. Wenn sie hintenherum was Schlechtes geredet haben oder auch vielleicht andere Sachen getan haben, die ihnen eine üble Nachrede eingebracht haben von anderen Leuten. Einen üblen Ruf eingebracht haben. Das könnte auch sein. Aber, ja. Vers 3, und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Der Erstgeborene der Rahel. Und er machte ihm einen langen Leibrock. Jakob hätte natürlich das wissen sollen von seinen Eltern, wie sich das negativ auswirkt, wenn man jemanden so offensichtlich als den Lieblingssohn hat. Er selber war der Lieblingssohn von der Mama gewesen und der Esau von der Bruder vom Vater. Das verursachte nur Spaltung unter den Brüdern. Und Gott tut es ja nicht, Gott macht es nicht so. 1. Petrus steht, dass Gott uns alle ohne Ansehen der Person beurteilt. Bei uns macht es nicht so. Gott hat keine so Favoriten. 1. Petrus 1, Vers 17, der ohne Ansehen der Person richtet. Also er nahm sie, der Herr Jesus nahm drei Leute besonders in seine Schule, die waren sehr eng bei ihm, aber er liebte sie nicht mehr. Johannes hatte das Empfindung, der Jünger, den Jesus lieb hatte, also spricht er von sich, oder? Aber der Herr Jesus, er sagt nicht, der Jünger, den Jesus lieb hatte, vor dem mehr als die anderen. Das sagt er nicht. Aber für ihn war es was Besonderes. Ich bin ein Jünger, der von Jesus geliebt ist. Steht nicht dort, der Jünger, der Lieblingsjünger. Das lesen wir hinein. Er war nicht der Lieblingsjünger. Er war nur der Jünger, der von sich aus sagt, den Jesus lieb hatte. Der Herr Jesus hatte die anderen auch lieb. Liebte die anderen auch.
In 1. Petrus 1, Vers 17 steht, ich ohne Ansehen der Person nach dem Werk jedes Einzelnen.
Ohne Ansehen der Person nach dem Werk jedes Einzelnen wird gerichtet, oder?
Genau.
Ja. Das heißt, es gibt Lohn und es gibt Mangel an Lohn, ja, sozusagen. Also Beschämung vor dem Angesicht Gottes, beim Richterstuhl Gottes. Aber Gott schaut nicht auf das, Gott hat nicht einfach so einen, ja, weil der liegt mir, ja, der liegt mir nicht. Nicht so. Aber natürlich achtet Gott auf unsere Treue, unser Werk. Das wird dann belohnt. Aber die Liebe Gottes, Gott hat keine Lieblingskinder. Ja, den zieht er vor und den stellt er zurück. Nicht so. Das sollte jetzt gesagt werden. Und er hat ihn offensichtlich erwählt als den Erstgeborenen, innerlich schon jedenfalls. Denn er macht ihm dieses besonderen Leibrock als Zeichen der Würde. Dieser Leibrock, er kommt öfters vor. Ein Leibrock ist schon was Besonderes. 2. Samuel 13, Vers 18, die war auch, glaube ich, eine Königstochter. 2. Samuel 13, Vers 18. Sie trug ein langes Gewand, denn so waren die Töchter des Königs, die Jungfrauen mit Gewändern bekleidet. Und dort ist das Wort, auch dieses spezielle Wort Leibrock. Sie trug eine Kutonet einen Leibrock. Ketonet auf Hebräisch. Eine Tunika. Also ein. Das war jetzt 2. Samuel 13, Vers 18. Und das haben die Brüder natürlich jetzt gemerkt, dass er den, vielleicht sogar gemerkt, dass er ihn so als Aufseher über die Brüder setzt, damit schon fast, also jedenfalls als Ersatz für Ruben, der das Erstgeburtsrecht verwirkt hat, vorgesehen hat. Vielleicht haben sie das schon gemerkt, jedenfalls wird der Hass der Brüder gestärkt, als sie sehen, dass er diesen Leibrock bekommt. Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und vermochten ihn nicht zu grüßen. Und Josef hatte einen Traum und teilte ihn seinen Brüdern mit. Und sie hassten ihn noch mehr. Also Gott offenbart sich einen 17-jährigen Jungen. Das ist schon fast einzigartig neben Daniel, oder? Gibt es noch solche Jungen? Außer Samuel, ja. Samuel auch. Danke. Samuel. Aber es ist ganz selten in der Bibel, dass Gott solche jungen Menschen sich offenbart. Und warum der Traum? Warum bekommt Josef den Traum? Er hat einen schweren Weg vor sich. Und Gott weiß, was er braucht. Und die Brüder sollen auch wissen, dass Josef ein Besonderer ist. Eine besondere Stellung bekommen wird. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben kamen ringsum und verneigten sich vor mir, vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm, solltest du gar König über uns sein? Solltest du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr um seine Träume und seine Worte willen. Aber sie, dreimal steht hier, siehe, 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 in Vers 7. Siehe, siehe, siehe. Aber sie wollten gar nichts sehen. Gar nichts wollten sie sehen. Und er hatte noch einen anderen Traum und erzählte ihn seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum habe ich gehabt. Und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Er erzählte es dem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir gar kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. Wie Maria auch später. Sein Vater bewahrte das Wort. Ich denke, dazwischen hat er es dann aber mal vergessen. Also hier ein Doppeltraum, ein Traum, der sich wiederholt in anderer Weise, aber das Gleiche aussagt. Zwei ähnliche Träume und die Wiederholung der Träume. Hier lernt Josef etwas über Träume. Wiederholung der Träume bedeutet, sie werden sicher eintreten und sie werden vielleicht sogar bald eintreten. Wiederholung der Träume.
Ja.
Die waren auch zwei. Die haben sich auch wiederholt und war auch ein Zeichen dafür, dass sie mit Sicherheit eintreten werden. Josef lernt hier, ist interessant, wie Gott uns vorbereitet für unseren späteren Dienst. Schon in früher Zeit bereitet Gott uns vor. Manche Neigungen gibt Gott in unser Herz, die wir später brauchen werden. Das ist interessant. Da ist ein junger Mensch, der lernt mit Heißhunger Griechisch. Mit Heißhunger. Er kann es fast nicht erwarten, noch mehr Griechisch zu lernen. Der Herr braucht ihn später irgendwann, um das Griechisch zu verwenden. Für Gottes Volk. Das ist nur ein Beispiel, aber es gibt viele, viele Beispiele. Der Herr gibt gewisse Neigungen in die Herzen des einen, um uns in eine Richtung zu führen. Da geht's lang. Da habe ich was für dich, was du tun sollst. Und er erzählte es seinem Vater. Und so weiter. Vers 12? 11. Seine Brüder waren eifersüchtig. Vers 12. Seine Brüder gingen hin, um die Herde ihres Vaters zu weiden, zu Sichem. Und Israel sagte zu Josef, weiden nicht deine Brüder zu Sichem? Komm, dass ich dich zu ihnen sende. Und sie, jetzt schickt der Vater den Sohn aus, dass er ihm doch Antwort bringen soll, wie es den Brüdern geht, so nach dem Wohl der Brüder sehen. Und er geht dann und findet sie zuerst nicht, findet einen Mann und dann und schlussendlich bekommt er Hinweis, dass sie in Dothan. Und dann findet er sie und freut sich. Ah, da sind sie endlich. Und er will schon ihnen schon entgegenlaufen und sie freut sich, jetzt endlich die Brüder gefunden zu haben. Und sie freuen sich gar nicht. Vers 19, da kommt der Träumer. Schau, da kommt der Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Gruben werfen. Und wir werden sehen, was aus seinen... Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen und wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird. Ruben setzt sich ein, lasst uns ihn nicht totschlagen und so weiter. Vergießt nicht Blut, werft ihn in die Grube, die in der Wüste ist. Legt nicht Hand an ihn auf das, das hat er gesagt, um ihn aus ihrer Hand zu retten. Denn er hat sich innerlich vorgenommen, wir müssen den Jungen schon wieder heimbringen zum Vater. Und dann sagt Juda zu seinen Brüdern, Vers 26, da sagte Juda zu seinen Brüdern, hier kommt Juda ins Spiel. Und ich habe ja schon gesagt, Juda spielt eine besondere Rolle in dieser Geschichte, in der Josefsgeschichte. Was sagte Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut verhehlen? Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen. Der Juda denkt an Gewinn. Was haben wir davon? Verkaufen wir ihn, dann hat jeder zwei Silberlinge. Wunderbar. Also die Juden waren immer schon gut mit Geld. Haben sie von Juda gelernt. Der Charakter eines Volkes, wir haben schon davon gesprochen, oder? Bei Noah. Charakter eines Volkes, Stammvater. Erbt sich weiter. Juda ist hier mit Judas verwandt. Dem es auch um Geld ging. Gewinn. Also, es geht nicht darum, den Josef zu retten, nein, es geht darum, Gewinn zu machen aus der ganzen Sache. Und seine Brüder hörten darauf, als nun die midianitischen Männer, die Kaufleute, vorüberkamen, zogen und holten sie Josef aus der Grube herauf und verkauften Josef an die Ismaeliter um 20 Silberschekel. Der Ruben kommt zurück, findet den Josef nicht mehr und kommt zu den Brüdern, der Knabe ist nicht da. Wo soll ich jetzt hingehen? Sie werden den dann aufgeklärt haben. Das war, warum ist Ruben so erschrocken? Oder warum gerade Ruben? Er war der Älteste. Der Verantwortliche. Er musste, er weiß, als ältester Sohn der Familie wird der Vater dann auch sozusagen, könnte ja eine besondere Schuld dann auf ihn kommen.
Ja, als Stellung ist ja eigentlich ganz gut von ihm,
ja.
Warum wird das hinterher nicht gewürdigt?
Wir werden es noch sehen, das wird gewürdigt. Wir können es gerade jetzt sagen. Was passiert denn, als Josef die Brüder reden hört untereinander, auf Kanaanitisch, auf Hebräisch meine ich jetzt. Sie wissen nicht, dass er hört. Und sie sagen untereinander, wir hätten den Jungen nicht verkaufen sollen und so weiter. Und dann sagt der Ruben, und ich habe euch doch gesagt, tut dem Jungen nichts. Und dann ging Josef weg und weint. Und dann kommt er zurück und sagt, Simeon muss ins Gefängnis. Wieso denn Simeon? Er hätte den Ruben genommen ins Gefängnis, als Ältesten. Aber jetzt hat er erfahren, was er noch nicht wusste, dass der Ruben sich eingesetzt hatte für ihn. Jetzt kommt der Simeon ins Gefängnis. Zweite.
Das ist
Sie nahmen den Leibrock Josefs und schlachteten einen Ziegenbock. Oh, Ziegenbock? Ziegenböcke gibt es öfters im ersten Buch Mose. Haben wir schon mal einen Ziegenbock gesehen? Der Isaac. Bitte? Das war sein Witter. Aber was ist mit Ziegenbock? Wo haben wir schon einen Ziegenböcklein? Ja, da wurde ein Ziegenböcklein geschlachtet zum Essen, aber gehen wir ein bisschen noch weiter an eine ganz wichtige Stelle, bitte.
Der Ersatz für das
Wildbret? Ja, da war der, jetzt kommen wir die Sache schon näher, oder? Da haben sie den Ziegenbock geschlachtet und den Vater betrogen. Die Rebekka und die Jakob. Und dann auch mit dem Ziegenböcklein mit der Haut, oder? Der Vater betrogen mit einem Ziegenböcklein. Jakob betrügt seinen Vater mit einem Ziegenböcklein. Und jetzt? Vater, dein Sohn, schau mal, oh, da ist ein blutiger Leibrock. Könnte das nicht der Leibrock deines Sohnes sein? Sie nehmen einen Ziegenbock und tun den Leibrock in das Blut und betrügen ihren Vater. Also Jakob hatte seinen Vater mit einem Ziegenbock betrogen, nun wird er von seinen Söhnen mit einem Ziegenbock betrogen. Was der Mensch sät, wird der Mensch ernten. Gott hat das ist Gottes Art, oder? Was du dem Vater tust, das werden eines Tages die Kinder dir tun. Das ist das Gesetz der Vergeltung. Und es ist auffällig, dass es gerade hier der Ziegenbock verwendet wird. Schickten dem Leibrock hin, ließen ihren Vater bringen und sagen, dieses haben wir gefunden, sie gehen nicht selber. Nein, nein, irgendein Knecht soll hingehen und sagen, schau doch, ob das der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Keiner denkt an die Gefühle des Vaters. Was kümmert uns der Vater? Was kümmert uns der Vater? Und er erkannte ihn und sagte, der Leibrock meines Sohnes. Ein böses Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewisslich zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider. Die Familie ist zerrissen, die Kleider werden zerrissen. Trauer als Zeichen der Trauer. Und er legte Sacktuch um seine Lenden, das ist ein Zeichen der Trauer. Und er trug Leid um seinen Sohn viele Tage, viele Tage. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter, das heißt hier wahrscheinlich Enkeltöchter, machten sich auf, um ihn zu trösten. Oder ich weiß nicht, was das für Töchter heißt. Kann es sein, dass er noch weitere Töchter hatte? Oder kann es sein, dass es hier die Verwandten sind, die weiteren Verwandten? Juda heiratet jetzt dann gerade. Es war ja gerade der Josef 17, das heißt, die Ältesten waren dann höchstens 24. Ob Ruben schon eine Familie hatte, ich weiß es nicht. Es könnte Mägde.
Der Hemor sagt ja auch in Kapitel 34, verschlägert euch mit uns, gebt uns eure Töchter und nehmt ihr unsere Töchter.
Ja, aber das könnte ja auch auf die Zukunft hingesprochen werden, oder wir werden in Zukunft uns verschwägern untereinander. Das wäre noch möglich, oder? Aber hier, lassen wir es offen, vielleicht finden wir noch eine Lösung. Aber denken wir noch weiter drüber nach. Ich möchte das jetzt noch zu Ende ziehen vor der Pause. Alle seine Söhne und seine Töchter machten sich auf, ihn zu trösten, aber er verweigerte es, sich trösten zu lassen und sagte, leidtragend werde ich zu meinem Sohne hinabfahren, in den Scheol, und sein Vater beweinte ihn. Und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten, an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwache. Jetzt wollen sie ihn also trösten, den Vater. Wie kann man jemanden trösten, dem man das Leid zugefügt hat und betrogen und belogen hat, und wo man gar nicht Buße tun will? Aber was kümmert uns eigentlich der Vater? Und Judah zieht hinab. Judah verlässt seine Familie. Was kümmert ihn der Vater? Ich gehe jetzt eine Kanaaniterin heiraten. Und so wird Judah jetzt, Kapitel 38, seinen eigenen Weg gehen. Hier können wir Pause machen.